Und ich kann gleich eine Fortsetzung machen von dem, was du gerade gesagt hast mit der ersten Folie. Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich. Habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, aber es ist trotzdem das immer wieder mal zu hören. Ja, es geht heute um Glück oder um glücklich sein und ihr ahnt es schon, das Ganze hat natürlich ein bisschen größeren Zusammenhang. Ich starte mal mit einer kleinen Geschichte am Anfang. Eine kleine Geschichte von einem Bauern, seinem Sohn. Sie haben eine Farm, die sie bewirtschaften und haben Pferde. Eines Tages läuft dem Bauern sein schönstes Pferd davon. Die Nachbarn bedauern den Bauern und beklagen den Verlust. Nur der Bauer sagte, Unglück, wer weiß. Nach einigen Tagen kommt sein Pferd zurück und mit ihm kommen zwei Wildpferde. Die Nachbarn beglückwünschen den Bauern und sagen, was für ein Glück. Der Bauer aber antwortet, Glück? Vielleicht. Als der Sohn eines der Wildpferde zähmen will, wird er abgeworfen und bricht sich das Bein. Wieder klagen die Nachbarn und sprechen von einem großen Unglück. Der Bauer aber sagt, Unglück? Wer weiß. Kurz darauf kommen die Soldaten des Kaisers, um junge Männer für den Krieg zu rekrutieren. Da der Sohn des Bauern sein Bein gebrochen hatte, taugt er nicht für den Krieg und konnte so daheim bleiben. Das ist wahres Glück im Unglück. Was wir sehen aus dieser kleinen Geschichte, Glück ist doch was sehr Wechselhaftes, Unsicheres und offensichtlich auch nichts Konstantes, wenn man von diesem Glück spricht. Es gibt ja im Grunde genommen gibt's zwei Arten von Glück. Ja, das eine ist so das Zufallsglück, das sich nicht beeinflussen lässt. So wie der Name schon sagt, purer Zufall, kommt plötzlich und unerwartet. So der klassische Fall von Glück gehabt. Ja, stell dir vor, du gehst spazieren, bist so ein bisschen verträumt, so in deinen Gedanken und zum letzten Moment siehst du, beinahe wäre schiefgegangen. Ja, das ist Glück. Das ist Zufallsglück. Du hast gerade zum richtigen Moment dorthin geguckt, wo du hingucken solltest. Ja. Aber dann gibt es noch das Lebensglück. Und ich glaube, darum geht es uns mehr, denn wir alle wollen doch glücklich sein, oder? Ich verspüre so etwas Zustimmung zumindest, ja, glücklich sein. Es gibt übrigens ein Land, ich glaube, das Königreich Bhutan ist das, wo Glück in der Verfassung verankert ist. Also das Recht auf Glück ist in der Verfassung verankert. Großartig. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber also wie man dann dieses Recht einfordern kann, aber ist ja schon mal auch ein guter Schritt. Also Lebensglück. Da wird in der Regel so dieser Zustand von Glückseligkeit definiert, wenn wir sorgenfrei und gesund sind, gute Beziehungen pflegen und uns irgendwie so richtig zu Hause fühlen und wohlfühlen. Das ist Glück. Und ich möchte heute auf vier Glücksfaktoren eingehen, also vier Bereiche, die sozusagen für Glück stehen oder wenn diese Bereiche stabil sind und man sagt, ja, dann ist man glücklich. Das ist Gesundheit, Beziehung, Beruf und Freiheit. Man könnte das vielleicht auch anders aufteilen, aber ich habe jetzt mal diese vier genommen. Und das ist ja auch nicht, diese Bereiche, das sind ja auch eben nicht dem Zufall überlassen, sondern da kann man ja was tun. Die beeinflussen wir ja auch, diese vier Bereiche. Starten wir mal mit der Gesundheit. Da hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten ziemlich viel geändert in Sachen Gesundheit. Ja, und aktuell, so die letzten zwei Jahre, erleben wir ja da regelrecht ein Erdbeben, was es bedeutet, dass eben Gesundheit doch ein wesentlicher Glücks- und Zufriedenheitsfaktor ist. Und diese Gesundheit, die muss unbedingt erhalten werden und das sogar mit ziemlich weitreichenden Mitteln, sogar so weit, dass wir bereit sind, ein Stück unserer Freiheit einschränken zu lassen, damit Gesundheit, dieser hohe Wert, damit es Erhaltung findet. Wir erleben das ja gerade alle. Und wir sehen auch in den ganzen Marketingbereich, also ich gucke ja selten Werbung im Fernsehen, aber wenn man mal damit kommt, ja, wenn man da mal reingerät, dann gibt es doch sehr viele Produkte, die mit Gesundheit zu tun haben. Ja, das wird ja dann als sind sogenannte Lifestyle-Produkte. Das heißt, sie sind nicht unbedingt zur Erhaltung unseres Lebens wichtig, sondern die sind mehr zur Erhaltung unseres Wohlbefindens wichtig. Und viele Menschen geben furchtbar viel Geld dafür aus, um eben ihre Gesundheit oder zumindest nicht nur zu erhalten, sondern die eben möglichst gut und eben für sie ja, sozusagen Gewinn bringen und so weiter zu führen zu können. Also vernünftige Ernährung, vernünftige Ernährung gehört ja jetzt nicht unbedingt dazu, sondern das ist halt, wie der Name schon sagt, vernünftig. Also, dass man sich gut ernährt, dass man nicht zu viel Fett, Zucker und Alkohol zu sich nimmt, sondern dass man da eben einfach einen guten und gesunden Lebensstil führt. Also meine Mutter zum Beispiel, die ist 86 Jahre alt, die ist topfit, die macht vielen von uns hier noch was vor. Wenn sie das hören würde, würde sie sagen, was erzählst du da? Ja, aber wirklich, also die versorgt noch alles zu Hause und so weiter. Und wenn ich bei ihr bin, dann sehe ich, woher das kommt. Also wenn ich ihre Ernährung sehe, die geht in ihren Garten und holt ihre Produkte aus dem Garten. Fleisch gibt es so ein- bis zweimal die Woche, Alkohol ganz selten. Sie bewegt sich jeden Tag. Also das ist halt ein sehr vernünftiger Lebensstil. Und den muss sie nicht sozusagen sich anstrengen dafür, sondern das macht sie ihr Leben lang schon so. Das ist Lebensstil. Und sie profitiert davon, sie profitiert vor allem auch im Alter davon, denn das, was du halt dein Leben lang baust, das wird am Ende, wirst du auch ernten. Fragt mal die Senioren, die können euch das alles sagen. Okay, also so viel zur Gesundheit, will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Beruf, auch hier sehen wir ja doch Riesenveränderungen, sagen wir mal auf die Länge der Zeit hingesehen. Wenn man schaut mal vor 100 Jahren, da war die berufliche Laufbahn meistens mit der familiären Kultur verknüpft. Also wenn der Vater Bergmann war, dann wurde der Sohn Bergmann. Ja? Dann, das war normal, das war das Leben, das man kannte. Und wenn der Sohn jetzt nicht völlig außer der Art geschlagen war, dann ist er dann auch eingestiegen und hat auch Kohle rausgehackt aus dem Berg. Das war normal. Heute sind unsere Berufsfelder so weit aufgefächert und so breit, dass es für junge Menschen extrem schwierig ist, dort irgendwo den Punkt zu finden, wo sie gerne hinwollen. Ich habe ja selber einen Sohn, der ist 21 und der stand oder steht auch in dieser Phase, wo er irgendwo mal so eine Richtung finden muss. Zumindest mal für den ersten Schritt der Ausbildung. Hat er jetzt gefunden, Gott sei Dank, sind wir unglaublich froh darüber auch und er bestimmt auch. Aber es ist wirklich, wirklich schwer. Wenn du nicht von vornherein schon irgendwo so sehr fokussiert gepolt bist, weil du bestimmte Interessen hast, sondern wenn du ein bisschen breiter aufgestellt bist, dann ist es echt, echt schwer, da den richtigen Anknüpfungspunkt zu finden. Aber wenn wir dann den richtigen Beruf gefunden haben, also im Sinne auch, wenn Beruf und Berufung weitgehend übereinstimmen, dann sind wir glücklich. Ja? Dann geht es uns gut. Da ist es klasse. Beruf. Freiheit. Goethe schreibt dazu, gewiss ist der allein glücklich und groß, der weder zu herrschen noch zu gehorchen braucht, um etwas zu sein. Das ist halt Goethe. Ja. Meistens stellen wir das unter Freiheit, stellen wir uns das unter Freiheit vor, dass wir quasi ungebunden sind, keine Autoritäten uns unterstellen müssen, frei handeln können, uns frei bewegen können, ja, keinen Zwängen ausgesetzt zu sein, nicht in der Spirale von Ausbeuten und ausgebeutet werden zu stecken. Das ist das, was wir uns meist unter Freiheit vorstellen. Wir möchten uns eben nicht so gerne in der Schablone wiederfinden, oder? Keiner will das. Ja, wir möchten gerne uns so gemäß dem, was in uns steckt, auch entwickeln können. Bei dem ersten Lied, vielleicht ist es euch aufgefallen, da wurde viel von Freiheit gesungen. Da war von Ägypten die Rede. Gut, für die, die jetzt nicht schon 20 Jahre in der Kirche sind, die Bibel dreimal durchgelesen haben und so weiter, die können jetzt vielleicht mit Ägypten und Freiheit nicht so ganz viel anfangen. Deshalb kurze Erläuterung dazu. Da geht es um die Geschichte von Israel, die eben in Ägypten waren, da sind sie hingekommen, weil sie eben Hungersnot gab und so weiter. Das war die Geschichte mit Josef. Und in diesem Land, aus diesem Land werden sie dann herausgeführt durch Mose. Das ist wieder einer der Klassiker in der Bibel. Man sieht, das Volk wird unterdrückt, dem geht es nicht gut. Sie fangen an, zu Gott zu schreien. Und dann erweckt Gott den Befreier, der dann kommt, um sie aus dem Land herauszuführen in das neue Land, in das verheißene Land. Die Geschichte wiederholt sich noch ein paar Mal, ist auch heute noch dabei. Wir sind mittendrin in der Geschichte im Übrigen. Ja, können wir ein andermal drüber reden. Aber da geht es um Freiheit und in dem Fall um Freiheit, Freiheit von der Sünde. Denn Sünde führt uns in Knechtschaft. Süchte führen uns in Knechtschaft. Ich habe die Woche einen Artikel gelesen, in der HNA, meine ich, stand der, dass, ich glaube, 50% sind es, also relativ hohe Zahl, von Kleinkindern von in den ersten Jahren sehr, sehr stark vom Medienkonsum geprägt werden. Und als Folge davon diese Gewohnheit so tief verankert ist in ihnen, dass sie Zeit ihres Lebens damit zu kämpfen haben. Also ihr lieben Eltern, die ihr Kleinkinder habt. Die ersten 5, 6 Jahre, ich bin jetzt nicht der Experte da drin, das ist so ein bisschen breiteres Allgemeinwissen. Also die ersten 5, 6 Jahre sind entscheidend für die Entwicklung der Kinder. Das, was wir da in ihnen, was wir ihnen da zeigen, das, was sie lernen. Und sie lernen immer von uns, also von den Eltern. Das wird sie prägen ihr Leben lang. Zeigst du ihnen eine gute, stabile Beziehung, dann wird es sicherlich dazu beitragen, dass sie Zeit ihres Lebens eine gute Beziehungsfähigkeit mitbringen. Wenn sie in den ersten 5, 6 Jahren ihres Lebens die Hälfte ihrer Zeit vor dem Bildschirm verbringen und auch jedes Mal schreien, wenn du, die schreien natürlich dann auch, wenn du sie wegziehst, weil das ist ja viel zu spannend, dann wirst du genau das implantiert haben, dass sie immer dieses Gewusel um sich brauchen, hochnervös sind, sich nicht konzentrieren können, immer wieder Anstöße von draußen brauchen und. All das steuerst du mit dem, was du mit deinem Kind machst. Du trägst ganz, ganz viel dazu bei. Und das muss man sich als Eltern bewusst sein. Ist ja auch eine schöne Aufgabe, Kinder zu, also heranwachsen zu sehen. Ja, und man kann dann eben nicht mehr das machen, was man vielleicht gerne machen wollte, sondern man muss für den anderen mitdenken. Das ist so. Das ist das Vorrecht, ja, das man hat als Eltern und als Familie. Ja, also es war wirklich erschütternd, das zu lesen, weil das führt ja in Unfreiheit rein. Diese Kinder, wenn sie dann Jugendliche werden, wenn sie erwachsen werden, die sind immer an einer bestimmten Stelle sind die gehandicapt. Ihr Leben lang. Und das ist eigentlich furchtbar. Und so gibt es halt auch Dinge im Leben, die man sich vielleicht mal, wo man mal reingeraten ist oder wo man mal irgendwie ein bisschen zu vorwitzig war und Dinge ausprobiert hat, die dann doch nicht so gesund waren. Und es könnte sein, man ist irgendwo in der Sucht gelandet. Aus einer Sucht rauszukommen, ist in der Regel nicht so ganz einfach und meistens reicht ja die Willensanstrengung allein nicht aus. Aber es gibt Freiheit. Es gibt auch das Freiwerden von Süchten. Und ich kann ja nur sagen, wenn du in der Sucht drinsteckst, egal in welcher, und ich rede jetzt nicht nur von der Sucht danach, Schokolade zu essen. Ja, es gibt noch ein paar Dinge, die ein bisschen gravierender sind im Leben und vor allem tiefe Einschnitte im Leben hinterlassen. Dann mach den nächsten Schritt, rede mit jemand drüber. Das ist der erste wichtigste Schritt und dann kommen die anderen hinterher. Also so viel zu Freiheit. Und jetzt kommen wir auf den vierten Punkt und der ist eigentlich, finde ich, der wichtigste. Deswegen möchte ich ein bisschen mehr Zeit darauf verwenden, da geht es um Beziehungen. Weil alle diese Punkte können wir ja beeinflussen. Ja, also wir können Freiheit, Unabhängigkeit und so weiter kann man ja beeinflussen. Ja, wenn ich sage, ich will mich den kapitalistischen Zwängen des Arbeitsmarktes nicht unterwerfen, ich will aus diesem System aussteigen, kann man das machen, natürlich. Und ich lebe als wandere zwischen den Welten und bivakiere im Wald und so weiter. Das geht. Also ich muss damit vielleicht gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen, auch Einschränkungen meiner Freiheit. Vielleicht kann ich dann nicht so ohne weiteres zum Zahnarzt, weil ich auch keine Krankenversicherung mehr habe. Das geht ja alles. Ja, das kann man machen, das kann man entscheiden. Das kann man eben beeinflussen. Das ist immer die Frage, was einem dann wichtig ist. Aber Beziehung, die kann man natürlich auch beeinflussen. Und Beziehung, das wisst ihr alle, weil ihr ja alle in irgendeiner Weise in Beziehung steckt, ja, das ist ein sehr, sehr kompliziertes und komplexes Konstrukt. Sehr individuell. Und trotzdem gibt es ja Grundfaktoren, die stabilisierend sind, oder es gibt auch Grundstrukturen, die zerstörend sind. Also wenn sich zum Beispiel zwei Menschen für ein gemeinsames Leben entscheiden, dann bringt es unglaublich viel Schönes mit sich. Stimmt's? Ja, yep, sind wir einverstanden. Aber es gibt natürlich auch richtig viel Konfliktpotenzial. Yep, genau. So ist es, wenn zwei Menschen zusammenkommen. Ja, das ist ganz normal, dass das gibt. Und Konflikte sind ja auch nichts Schlimmes, sondern an Konflikten wachsen wir ja. Nur wer wegläuft, der kann halt auch nicht wachsen. Also man muss schon dabei bleiben und muss die Mühe auf sich nehmen. Und ich kann es euch verraten, ich bin jetzt 25 Jahre verheiratet, es geht mal rauf, mal runter, aber es bleibt auch. Ne? Also Konflikte gibt es immer. Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt, dass es Konflikte gibt und dass es Reibungen gibt. Schließlich sind wir zwei eigenständige Menschen und dann hat halt auch mal jeder seine Meinung. Gut, die wichtigste Beziehung ist die Gottesbeziehung, aber ebenso die Beziehung zum Nächsten und die Beziehung zu mir selbst. Wir kennen diesen Dreiklang, der kommt ja oft vor, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also Beziehung, unsere Gottesbeziehung zum Beispiel, die hängt ja sehr viel ab von dem Bild, was ich von Gott habe. Wir denken ja, wenn wir hier zusammen, wenn wir über Gott reden, dass wir alle uns da einig sind, wer Gott ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob wir uns da wirklich alle so einig sind, weil jeder bringt ja auch sein Gottesbild mit. Da gibt es Dinge in deiner Kindheit, deiner Vergangenheit, persönliche Erlebnisse, ganz viele unterschiedliche Dinge, die sozusagen dein Gottesbild formen. Und dieses Gottesbild ist ja nicht so stromlinienförmig, dass es für uns alle gleich wäre. Und es kann sein, dass vielleicht dein Gottesbild einfach so ein paar fundamentale Dellen hat. Also manche Menschen, mit denen man ja über Gott spricht, die sagen, Mensch, lass mich in Ruhe. Ja? Oftmals steckt dahinter, dass sie halt einfach ein ganz deformiertes Bild von Gott haben. Ein Bild, was schlichtweg eine Katastrophe ist, zusammengemixt aus schlechten Erfahrungen und unguten Erinnerungen und wenn es schlimm kommt, auch noch von religiösen Zwängen. Also, Beziehung zu Gott hängt viel ab von dem Bild, was wir von ihm haben. Auch von dem Nächsten kann ich ein verzerrtes Bild haben. Ja, wenn ich gehe jetzt mal auf die Ehebeziehung ein, aber es gibt ja schließlich auch andere Beziehungen. Ich habe Beziehungen zu meinem Arbeitskollegen, ich habe Beziehungen vielleicht zu meinen Nachbarn. Nicht alle haben so eine hohe Bedeutung, aber ich denke, ihr versteht, worauf ich raus will. Also auch bei der Beziehung zum Nächsten kann ich ein falsches Bild haben. Ja, auch zu meinem Ehepartner kann ich ein falsches Bild haben, dass ich so insgeheim denke, er will mir Böses, er will mir etwas nicht gönnen. Das ist ein falsches Bild, wo ich nicht mehr sehe, hey, wir sind doch ein Team. Wir arbeiten doch zusammen auf das gleiche Ziel hin. Und bei der Selbstliebe, da habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. Was heißt denn Selbstliebe? Also es hat nichts mit Narzissmus zu tun, die Selbstliebe oder die Eigenliebe. Ich habe es mir immer so erklärt, dass ich sage, ja, das ist so dieses Ja-Sagen zu mir selbst. Ja, da tun sich manche Menschen ja auch schwer, so wirklich fundamental Ja zu sagen. Es geht aber auch noch um mehr. Ich habe da was Schönes gefunden in den Sprüchen. Sprüche 15, 32 sagt, wer sich etwas sagen lässt, erwirbt Verstand. Und jetzt der Vers in Sprüche 19, Vers 8, worauf sich das nur bezieht, wer Verstand erwirbt, liebt sich selbst. Wer Einsicht bewahrt, findet sein Glück. Also ist schon gut, ne? Wer Verstand erwirbt, liebt sich selbst. Schon gewusst? Das heißt, wir reifen und wachsen im Gegenüber. Insofern, also das Zuhören, das Hinhören auf einem anderen, sich spiegeln zu lassen und so weiter, das hat was mit Selbstliebe zu tun. Jetzt möchte ich aber eingehen auf die Hauptpunkte von Beziehung. Es gibt drei Punkte, auf die ich da kurz eingehen möchte. Was heißt, also woran sich Beziehung sozusagen festmacht? Der erste Punkt, alle drei sind wichtig. Der erste Punkt ist Verbundenheit. Wir alle haben ja eine tiefe Sehnsucht nach emotionaler Verbundenheit. Aber die Frage ist, wie kommt es denn bei mir an? Was kommt bei mir an als Verbundenheit? Und wie zeige ich meinem Partner die Verbundenheit? Also es kann sich zum Beispiel zeigen in gegenseitiger Unterstützung, in Offenheit, gegenseitigen Respekt, Loyalität. Ja, wenn mich mein Partner vor Angriffen nicht in Schutz nimmt, wer sonst wird das tun? Ja, loyal heißt, wir stehen zueinander. Verantwortung, Vertrauen. Letztlich bedeutet es, wie zeige ich Liebe und wie kommt Liebe bei mir an? Meine Frau und ich machen ja so einen Eheabendkurs, haben wir schon mehrfach gemacht und wir profitieren immer davon, weil in diesem Kurs immer sehr gezielt auf Fragen hingeführt wird, auf die man so ohne weiteres ja nicht kommt. Man setzt sich ja nicht abends hin auf dem Sofa und sagt, lass uns mal über diesen oder diesen Punkt in unserer Ehe sprechen. Da sagst du, nee, können wir nicht was Schönes tun? Ja, also man ahnt dann schon, das könnte vielleicht in Konflikt enden und, oder in schlechten Gefühlen und da will man gar nicht hin, man macht lieber was Schönes zusammen. Also wir gucken uns einen schönen romantischen Film an, trinken ein Glas Wein dazu, das ist doch auch schön. Alles okay, ja, machen wir auch, so ist das nicht. Aber in diesem Kurs, und das finde ich das Schöne, wird man dann mal so zu Punkten hingeführt, wo man dann auch mal so, man schaut, wie denke ich eigentlich und wie stehe ich und wie denkt mein Gegenüber? Ihn zu erkennen und ihn in seiner Unterschiedlichkeit zu bejahen, das ist ja der wesentliche Punkt von Partnerschaft und ein wesentlicher Punkt auch von Verbundenheit. Ich weiß aber nur dann, wie mein Partner denkt und wie er fühlt, wenn er mir das auch äußern kann. Wenn ich ihm das abspreche, dass er ja da völlig verkehrt liegt oder dass die Meinung, die er da hat, inakzeptabel ist, dann werde ich da nicht weit kommen. Wenn man am Anfang in einer Beziehung, wenn man verliebt ist und die Welt ist rosarot, da ist es ja alles prima. Da gibt es diese ganzen Probleme ja gar nicht. Da ist man sich ja völlig einig und so weiter. Ja? Aber irgendwann verblasst ja diese rosarote Brille. Das wird man auf Dauer vielleicht auch gar nicht aushalten. Und man muss anfangen, wirklich diese Basis, dieses Miteinander zu bauen. Und es geht eben nur, indem man sich aufeinander einlässt. Indem man den anderen kennenlernt. So komisch sich das ja anhört. Man muss sich wirklich kennenlernen. Und ich glaube, Verbundenheit zeigt sich noch durch eine gemeinsame Basis, die man hat. Also durch eine Grundstruktur, durch eine Grundsicht auf das gemeinsame Leben. Damit, darüber muss man ja auch reden. Was bedeutet das? Ja, bei unserer Ehe, also Heidi und mir, da ist es so, dass unsere gemeinsame Basis ist, unsere gemeinsame Glaube an Jesus Christus. Das ist unsere Basis. Und damit meine ich nicht der Glaube daran, dass Jesus, dass es ihn gibt, sondern viel, viel mehr. Ja, Glaube heißt ein Identifizieren mit ihm. Wäre auch ein Thema für ein andermal, aber also diese Basis muss stimmen. Wir kennen das Gleichnis vom Haus auf dem Fels, ist, glaube ich, relativ geläufig. Da wird es auch nochmal deutlich. Also Verbundenheit ist einer der Schlüsselfaktoren oder wesentlichen Faktoren, die eine Beziehung gelingen lassen. Und Verbundenheit muss ich immer wieder zeigen, die muss ich aufrechterhalten. Das ist etwas, was aktiv geschehen muss in einer Beziehung. Sonst existiert diese Beziehung schlichtweg gar nicht. Der zweite Punkt von Beziehung heißt Kommunikation. Ihr habt es schon geahnt, ohne dass man miteinander redet, geht nichts. Ja? Wann gehen Ehe in die Brüche oder wann geht es auseinander? Wenn die Partner nicht mehr miteinander reden. Also da zeigt sich natürlich etwas, was vorher schon nicht mehr da ist. Die Verbundenheit hat schon Risse und Brüche gekriegt und dann redet man nicht mehr miteinander und dann geht es vollends den Bach runter. Und irgendwann am Ende wird es dann nochmal dokumentiert. Das heißt dann Scheidung. Ich weiß, wie sich das anfühlt, weil ich selber eine Scheidung hinter mir habe. Und ich weiß auch, wie das Ganze so gelaufen ist. Heute wäre ich schlauer. Aber damals war ich noch nicht so schlau und damals habe ich eben viele Dinge auch missachtet. Eben zum Beispiel mir Hilfe zu holen. Mir zu sagen, okay, lass uns doch mal ins Gespräch miteinander kommen und wenn wir Zweite schon nicht schaffen, dann holen wir halt jemand Drittes dazu, der darauf achtet, dass wir uns nicht gleich die Haare ausraufen. Also es gibt Lösungen, aber man muss sie halt eben auch suchen. Man muss aktiv werden da drin. Also Kommunikation ist ja das maßgebliche Instrument, mit dem wir Beziehungen ausdrücken. Es gibt verschiedene Ebenen von Kommunikation, also von Information bis hin zum Austausch von Meinungen und Gefühlen. Und vor allem Letzteres, Austausch von Gefühlen. Also ich spreche über Gefühle. Das brauche ich, um Verbundenheit zu zeigen. Und es passiert nicht von alleine. Frag niemals einen Mann, was fühlst du gerade? Der ist völlig überfordert mit so einer Frage. Du musst dir schlauer anstellen. Aber komm zu uns in den Ehekurs, da bringen wir dir das alles bei. Okay, so viel zur Kommunikation. Der dritte Punkt heißt Grenzen. Wir alle haben Grenzen und wir brauchen Grenzen. Ja, wir haben Grenzen von Belastbarkeit zum Beispiel. Durch Arbeit, durch Kinder, ja, im Haushalt, plötzlich merkst du, oh, da ist eine Grenze, da geht es nicht mehr weiter. Ich habe Grenzen mit Finanzen, es gibt viele Dinge, wo einfach Grenzen sind, wo ich weiß, bis hierhin, das geht, das kann ich gut, aber darüber hinaus geht dann nichts mehr. Und es gibt natürlich auch Bedürfnisse, die mit dazugehören, wie Bedürfnis nach Schlaf, nach Ruhe, nach Alleinsein wollen, all diese Dinge. Das heißt, wir müssen auch diese Grenzen, auch unserem Partner gegenüber, in der Beziehung immer wieder kommunizieren und immer wieder deutlich machen, wo sind meine Grenzen? Und die Grenzen, indem ich das kommuniziere, greife ich ja den anderen nicht an, sondern ich schütze mich und ich schütze auch meine Beziehung. Denn wenn ich permanent über Grenzen gehe, geht es nicht gut. Und ich muss auch meine Beziehung schützen, also auch da brauche ich Grenzen von Dingen, die von außerhalb rein wollen, um diese Beziehung zu unterminieren, zu stören oder irgendwie eben auseinanderzubringen. Also, auf der Grundlage einer tiefen Verbundenheit und einer guten Kommunikation, da lassen sich Grenzen als etwas sehr Förderliches in einer Beziehung begreifen. Ich respektiere und schätze mein Gegenüber und er darf so sein und er darf das sein, was er sein möchte. So, gerade wir sprechen über Glück, Lebensglück. Und das Glück ist ja nicht ein permanenter Zustand. Oftmals gibt es ja Dinge, die eben nicht so schön sind. Gerade in Krisen merken wir, ja, wir brauchen etwas, was uns in Krisen hält und durchhält. Und ich glaube eben, die Beziehung zu Gott ist die Beziehung, die alle Krisen, die alle Tiefschläge, die alle Angriffe, die das überstehen kann. Weil Gott in dem Gegenüber von Beziehung, er ist ihm absolut verlässlich. Er ist total loyal. Er redet immer. Er zeigt mir meine Grenzen und er zeigt, dass er grenzenlos ist. Seine Treue, seine Verlässlichkeit ist ohnegleichen. Psalm 84, 13. Herr, du allmächtiger Gott, glücklich ist jeder, der sich auf dich verlässt. Seine Zusagen, die sind tragfähig, fundamental und unvergleichlich. Matthäus-Evangelium, Bergpredigt, gibt es ganz viele Aussagen, ja, über das Glücklichsein. Also je nach Übersetzung, manche übersetzen es anders. Ich habe die Hoffnung für alle, wenn man da eingibt, glücklich, ja, im Suchfeld, da hat man 110 Treffer. Ist eine ganze Menge, ist schon eine relevante Zahl. Matthäus 5, Vers 8. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Vers 9. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Vers 10. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Und da will ich gerne sein, in seinem himmlischen Reich. Da steht ganz viel drin im Wort Gottes, was sein himmlisches Reich bedeutet. Jesus hat zu seinen Schülern, Jüngern, Auszubildenden, hat er gesagt, ihr könnt euch glücklich schätzen, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Und damit meint er, oder spricht an, dass wir, ja, wir sehen auf natürliche Weise, sehen wir natürlich viel. Ja, wir sehen auch eine Natur, die unvergleichlich ist. Ja, im Römerbrief steht, also selbst an der Natur können wir die Existenz Gottes ja sehen. Aber was Jesus da anspricht, ist ein Sehen und ein Hören, was über dem natürlichen Sehen und Hören hinausgeht. Nämlich dieses Hineinhören und Hineinsehen in Gottes Reich, in seine Welt, in sein unsichtbares Reich. Und ich glaube, glücklich ist, wer dieses Reich entdeckt. Tatsache ist ja, ein erfülltes Leben, es entsteht eben nicht auf gut Glück. Es entsteht auch nicht durch Erfolg oder Reichtum. Glücksgefühle schenken uns eher gute Freunde, gute Beziehungen, erwiderte Liebe. Das ist Glück. Und mehr noch ist Glück eine gesamte Lebenshaltung. Ob wir glücklich sind oder nicht, darüber entscheiden weniger die Umstände, sondern wie wir auf die Umstände reagieren. Welche Bedeutung wir ihnen zumessen. Wie wir sie erleben und wie wir uns darauf einstellen. Deshalb Glück ist eine Lebenshaltung. Ich behaupte, wer sein Glück, sein eigenes Glück in die Hand Gottes legt, und mit ihm zusammen unter seiner Führung durchs Leben geht, der ist in der Regel glücklicher. Und wenn du das noch nicht kennst und sagst, ja, das ist mir ein bisschen fremd und mit Religion habe ich es nicht so, ja, habe ich es auch nicht. Es geht darum, dass ich mein Glück, mein Leben, dass ich es ihm anvertraue, der alles Leben schafft, Gott selbst, dass ich es in seine Hand lege. Das ist der erste Schritt. Und das ist noch nicht alles. Ja, wenn du denkst, naja, gebetet habe ich das schon oft, mein Leben Jesus gegeben und jetzt müsste sich doch mal so langsam der Glücksmoment einstellen. Vielleicht hast du verstanden oder ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, du musst schon am Ball bleiben. Also du musst aktiv sein da drin. Du musst auch zeigen, was es bedeutet, was Verbundenheit bedeutet. Was bedeutet denn Verbundenheit zu Gottes Reich, Verbundenheit zu Gott? Was bedeutet denn das für dich? Kommunikation. Also ohne, dass du mit Gott redest, wirst du stecken bleiben. Und Grenzen heißt, ja, auch in dieser Beziehung mit Gott wirst du dir Grenzen setzen müssen, und wir diese Beziehung schützen müssen. Weil es gibt viele, viele Dinge, die diese Beziehung immer wieder torpedieren werden. es gibt einen wunderschönen Psalm in der Bibel und das gebe ich euch als Hausaufgabe mit. Psalm 16, bitte auswendig lernen und nächsten Sonntag aufsagen. Da steht im zweiten Vers, ich bekenne, du bist mein Herr und mein ganzes Glück. Und wenn ihr ihn zu Ende durchlest, ganz am Ende steht dann, du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Ich möchte gerne mit uns beten. Mit uns hier, mit dir am Bildschirm, mit dem, für den es neu ist, wo du sagst, okay, könnte ja sein, da ist was dran, will ich es ausprobieren. Ja, bei Gott darfst du immer ausprobieren. Und wenn du dich auf ihn einlässt, er wird dir auch antworten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du unser Glück bist, dass wir uns an dich hängen dürfen. Du bietest uns deine Hand, du bietest uns die großartigste Beziehung, die wir haben können. Du bietest uns auch, ja, du bietest uns ein erfülltes Leben. Und dafür danken wir dir, Vater. Und wenn es dein Schritt ist, heute an diesem Tag, dass du sagst, ja, ich will mich neu festmachen oder ich will überhaupt diesen ersten Schritt gehen, dann bete einfach mit und sage, Gott, hier bin ich. Ich weiß nicht, wer du bist, weil das Bild, was ich von dir habe, ist möglicherweise nicht das Richtige. Zeig du dich mir, wer du bist, sprich in mein Leben. Ich will dich kennenlernen. Ich will Jesus kennenlernen, deinen Sohn. Ich will deinen Plan kennenlernen für mein Leben. Ich will zu dir gehören. So segne uns, der allmächtige Gott, in dem Namen Jesus. Amen.